Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Los geht's los. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. 11 Uhr, Leipziger Buchmesse, erster Messetag. Es gibt die schöne Tradition, dass wir hier im Café Europa den Preisträger, die Preisträgerin zum Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung vorstellen, Ihnen, dem Publikum, unseren Messegästen. Und ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich hier auf der Messe. Und in diesem Jahr ist die Preisträgerin Åsne Seierstad. Ganz herzlich willkommen aus Norwegen. Sie ist Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Autorin von literarischen Reportagen und Sachbüchern und ist gestern im Gewandhaus für ihr Buch Einer von uns, Geschichte eines Massenmörders, mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet worden. Und ich bitte Sie nochmal um einen kräftigen Applaus dafür. Herzlichen Glückwunsch. Mit der Preisträgerin im Gespräch ist ihre Laudatorin des gestrigen Abends, FAZ-Journalistin und auch Schriftstellerin Verena Lücken. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Bevor die Dame im Gespräch über die Arbeit von Åsne Seierstad und über das Buch sprechen, möchte ich gerne hier noch kurz erzählen, was in unserem Café Europa sonst passiert für interessante Gäste. Wir wissen ja, dass einige der Damen und Herren hier extra anreisen, um im Café Europa die Veranstaltungen dann auch zu erleben. Wir arbeiten für dieses politische Forum sehr eng mit dem Auswärtigen Amt, mit der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes zusammen und haben mit denen auch ein breites Programm hier auf die Beine gestellt. Unter anderem die Brennpunktreihe, wo es um politische Brennpunkte in der Welt geht, die hier diskutiert werden. Und gleich im Anschluss starten wir mit unserem Programm Europa 21. Der ein oder andere, die eine oder andere kennt es vielleicht aus den vergangenen Jahren. Ein Programm, wo um die europäische Zukunft über europäische Werte gestritten wird. Eine Veranstaltungsreihe, die wir mit der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam ausrichten. Und morgen werden wir hier an der Stelle um 15 Uhr unser literarisches Netzwerk Traduki, wo es um die Vermittlung von Literatur aus und nach Südosteuropa geht, das 10-jährige Jubiläum dieses Netzwerkes auf der Messe feiern. Also viel zu hören, viel zu bedenken und viel zu diskutieren. Bevor die Damen ins Gespräch gehen, noch ein Hinweis. Åsne Seierstad wird heute Abend im Zeitgeschichtlichen Forum auch in einer Debatte dabei sein und auch über ihr Buch sprechen. Also, Sie sind herzlich eingeladen, auch heute Abend zu einer Vertiefung vielleicht mit im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig in der Krimarischen Straße dabei zu sein. Und jetzt bitte ich Verena Lücken und Åsne Seierstad um ihr Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Zille.
Ist das, ja, ist an, muss man nur ein bisschen näher rangehen. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Åsne Seierstad. Wir machen das so, dass ich Fragen auf Deutsch oder Englisch stelle und sie wird auf Englisch antworten und ich werde das dann zusammenfassen, wenn Sie, es sei denn, Sie sagen, ach nee, brauchen Sie nicht, wir können es auch so auf Englisch machen. Aber ich denke, es ist besser, ich sage so in etwa, was Sie gesagt haben. Is it okay to speak in German? Okay. Sie haben zwei Bücher veröffentlicht, das ist einer von uns, für den Sie auch für das Buch, für das Sie letzten Abend ausgezeichnet wurden. Das kam 2014 und 2016, also nur 2 Jahre später, kam das große Buch über die beiden Schwestern, die zum Islamischen Staat gegangen sind. Norwegische Staatsbürgerinnen eingewandert aus Somalia, die sich dem IS angeschlossen haben. Wie machen Sie das, dass Sie zwei so dicke Bücher innerhalb so kurzer Zeit recherchieren können? Das ist ja, also Sie arbeiten ja so, dass Sie erstmal eine immense Recherche mit sehr vielen Menschen reden und erst dann auf der Grundlage eines riesigen Materialbergs dann anfangen zu schreiben. Oder mich interessiert das, wie machen Sie das?
Dankeschön für diese Fragen. Ich werde auf Englisch antworten. Entschuldigung. These two books were born in very different ways, and the working process was very different. So to take the first, which is Eine von uns, One of Us in English, which is about the terror act in Norway in 2011. 22nd of July, by a Norwegian citizen dressed up as a policeman, shooting and killing 77 people in Oslo and on an island outside of Oslo. So all my life I've been a foreign correspondent. So until then I had only written books about other people's catastrophes and tragedies and wars. I started out in Russia, I went to Chechnya, I covered the war in Afghanistan, in Iraq. Later I went to Syria and to Egypt and Libya. And so that was my life. And then when this happened, I felt it as a personal tragedy because of the loss of all these young teenagers. And I never thought of writing about it because it was not my story. This was, I was never writing about Norway. And then only 9 months after, when the trial started, I was asked by Newsweek, because I was under contract with Newsweek to cover the Arab Spring, to cover the start of the trial.
Okay, let me just... Yeah. Gut. Also sie sagt, es waren ganz unterschiedliche Ausgangspunkte für diese beiden Bücher. Die einer von uns startete eigentlich, sie hätte nie gedacht, dass sie über Norwegen ein Buch schreiben würde, weil ihre Geschichten eigentlich in den Kriegen anderswo waren. Sie hat immer geschrieben über die, wie sie sagt, die Katastrophen der anderen. Sie hat berichtet als Kriegsreporterin angefangen. Auslandskorrespondentin angefangen in Russland, in Tschetschenien, hat den Krieg in Afghanistan, über den Krieg in Afghanistan berichtet, aus dem Irak, und hat immer gedacht, das sind ihre Geschichten, und sie geht nach Hause zwischen ihrer Arbeit eigentlich, um sich auszuruhen. Aber als das passierte, war sie persönlich sehr betroffen. Als die Anschläge passierten in Oslo, in Utøya, und 77 Menschen starben durch die Hand dieses Massenmörders, Anders Breivik. Und sie hatte gar nicht vor, eigentlich darüber zu schreiben, bis Newsweek, das Magazin, bei dem sie unter Vertrag stand, als der Prozess begann, sie bat zu berichten.
And I was just going to write one story about, the process. The first week, but once I got there, I just realized that I had to stay through the whole trial. I had to go into this. I had to try to understand what happened in my own country. And that is also to answer your question. So I was there for 10 weeks. And of course, that is including, gave me a lot of research. So this book was, I kind of had a big team of researchers, which was, all the investigators, all the police investigators, all the financial investigators, all the weapon investigators, all the doctors, the psychiatrists, psychologists. So it's like, there was a big team always done. And including that, there's this commission report, 100 people who was looking at what went wrong. Why didn't the police act in a proper way? So this was a book where I gathered a lot of material myself by, talking to the victims and the survivors and, of course, those who knew the terrorist. But it was also with a lot of help of others.
Das ist wirklich interessant, so habe ich das nie gesehen. Aber das ist natürlich wahr. Sie hat angefangen, eben den Prozess zu beobachten und über den Prozess zu schreiben und sagt, durch die Materialien, die in dem Prozess zur Sprache kamen, ich meine, der Prozess ist ja vorbereitet worden von einer Phalanx von Untersuchungen von der Polizei, von Psychiatern, von die ganzen Verhörprotokolle, das war ja alles Material, das sie dann benutzen konnte, das sie aber nicht selber quasi recherchieren musste, sondern dass dieses riesige Team, das den Prozess vorbereitet, sozusagen für sie in gewisser Weise schon recherchiert hatte. Und sie hat dann die Gespräche geführt mit den Angehörigen der Opfer, mit den Überlebenden, mit den Angehörigen, Freunden, Geschäftspartnern von Breivik selber.
And then the other book that you mentioned, Zwei Schwestern, which is about the other side of the specter when it comes to extremism. So you have the right-wing extremism of Breivik, and then you have the Islamic extremism of these two girls who joined the Islamic State and went to Syria. So that was different. It was the father who contacted me and said he wanted a book written about the girls. And I was a bit skeptical at first, thinking, what does he want to achieve by that? But then what he answered was very interesting. He said that when my girls, when they left, just writing a little, you know, note, we've gone to Syria, he said, we didn't understand anything. We were in shock. But then with hindsight, he understood that all the signs were there. They just didn't know. They didn't have the tools to know what was happening. Okay. So the signs of radicalization were all there. So he said, I want you to write their story to warn others, to tell other parents, like, this is what to look for, this is what happened to us.
So das zweite Buch, das was jetzt gerade rausgekommen ist, auf Deutsch auch Zwei Schwestern, über die beiden Schwestern, die nach Syrien gegangen sind und eben mit ihren Eltern nur eine Notiz hinterlassen haben, sind nach Syrien, da war es der Vater, der sie kontaktiert hat und gesagt hat, schreiben Sie bitte, recherchieren Sie das, ich möchte das verstehen, ich verstehe das nicht. Und im Zuge aber ihrer Untersuchung und ihrer Recherche zeigten sich dann eben die ganzen Zeichen, die auf eine Radikalisierung dieser beiden Mädchen, die sich dem IS angeschlossen haben, hindeuteten. Und um diese Zeichen zu lesen und hat sie dann dieses, also der Hintergrund war, sie solle dieses Buch schreiben, um andere Eltern zu warnen und zu sagen, wenn das und das passiert, dann könnte das ein Hinweis sein darauf, jetzt im Rückblick, dass da eine Radikalisierung stattfindet und Vorsicht. Mhm.
And the writing process was different too, because in Eine von uns, I had, as you said, I gathered and gathered and gathered material until I had such a big pile, so I was almost paralyzed, because there was like so much information and I felt very small, like who am I to write about this tragedy when every Norwegian would have their own opinion about what happened. So I felt like there's been so much written in the press, what can a book add? And I was very reluctant, I was almost giving up so many times. And now I'm glad, I mean, that I finished and even got the Leipziger Buchpreis for it. But the reason is that a book will give so much more for, let's say, for our children. When they will ask me, you know, what was actually happening on that island? Instead of saying, oh, you just go onto the internet, you can Google, there's tons written there. There is an account that can be read without knowing anything. It's written like that. It could be read, you know, by someone living in Leipzig, by someone living in Brooklyn, by someone who's not born yet, about this is actually how this terror act, how the thoughts of the right-wing extremism, how it was born in him, how Norway responded to it. So it's written in a way that I had to put myself back at zero, to just forget not the research, but everything that had been written, and start afresh, and start from just from scratch, so that it can be read by totally anyone.
Sie sagt, sie hat, als sie dann das ganze Material zusammen hatte für die Geschichte von Einer von uns, war sie eigentlich entmutigt und hat gedacht, ich schreibe es gar nicht oder wollte es immer wieder aufgeben, weil so wahnsinnig viel Material zu diesem Fall natürlich überall zu finden ist und überall zu lesen ist. Und hat es dann aber doch geschrieben und in der Art geschrieben, wie sie es geschrieben hat, damit es wirklich jeder lesen kann, hier in Leipzig und in Brooklyn und selbst Menschen, die noch gar nicht geboren sind, eine Vorstellung davon bekommen, ein wahres Bild davon bekommen, was da eigentlich passiert ist auf dieser Insel und in Oslo und wie ein Mensch, wie ein, auch ein Radikalisierungsprozess natürlich in, zu einem rechtsradikalen Terroristen, was in diesem Leben stattgefunden hat, was wie Norwegen war, als es passierte, wie Norwegen reagiert hat und das ist einfach eine. Es stimmt, der Untertitel des Buches heißt ja eine, die Geschichte eines Massenmörders und es ist eine wahre Geschichte und es stimmt, das ist die wahre Geschichte über dieses Attentat und es ist wichtig, dass dies in dieser einen kompakten Form dieses fast 600 Seiten dicken Buches da ist und man eben nicht darauf angewiesen ist, wenn die Kinder fragen, was ist da eigentlich passiert, zu sagen, geh ins Netz und such's dir zusammen, es ist alles da. Hm.
And then the two sisters, the zwei Schwestern, that was so different because that was an unknown story. Nobody knew about them. They were not known. But they were still taking part of another terror organization, Islamic State. So that was more like going into something, to be honest, very exciting. I think it's the most exciting book I've ever worked with. And I started to write immediately. Because I thought that soon they'll come back. So that when they come back, I have done all the background, I'll get their story, I'll publish the book quickly. Still thinking as a journalist. But it lasted and lasted and lasted, and they never came back. They just were intended to stay on in Syria. So because of the father, who was not really telling the truth from the start. He was, his story is being disclosed throughout the book. I think I kind of wrote 5 books. And then you had to discharge it because, oh, okay, so that wasn't true. Take it away, write anew. So it's like the writing process was going in circles and you had to strip it in the end. But still, it's a better writing process because when as opposed to being paralyzed in front of such a vast material, I was just, this was my own story. No one else was working on it, so it was much easier write in a way.
So, sie sagt, dass Zwei Schwestern eigentlich das aufregendste Buch gewesen ist, das sie geschrieben hat, weil während die Breivik-Story eben eine war, über die es immens viel Material gab und so viele Menschen geschrieben hatten und jeder in Norwegen eine eigene Meinung dazu hatte, war das eben bei Zwei Schwestern, es war wirklich ihre Geschichte. Niemand wusste irgendetwas und sie dachte, sie schreibt es ganz schnell, weil die Schwestern, die eben nach Syrien aufgebrochen waren, die würden sehr schnell wieder zurückkommen und dann hätte sie die Story und das wäre irgendwie Closure und sie könnte das Buch veröffentlichen. Und dann stellte sich aber raus, die kamen nicht zurück. Die kam die ganze Zeit einfach nicht zurück und der Vater, der ja der Initiator war von dem Buch, der gesagt hat, bitte recherchieren Sie und schreiben Sie, sagte auch sehr häufig nicht die Wahrheit, sodass sie sagte, sie hat 5 Bücher geschrieben, eigentlich immer wieder und dann musste sie wieder davon weggehen und sagen, nee, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das muss ich wieder wegnehmen und dieser Ansatz ist falsch, weil der Vater eben gelogen hat. Und die Schwestern sind, soweit ich das sehe, immer noch nicht wieder da. I understand that you are still in touch with the family and the sisters have not come back. Do you have any news about? Sie ist immer noch in Kontakt mit der Familie und ich habe gerade gefragt, ob sie weiß, was mit den Schwestern jetzt ist.
So the family heard about them, heard from them a few months ago, and they went straight to Raqqa in 2013, or traveling a bit around Syria, but ended up in Raqqa, which is the caliphate capital. And then as the campaign against Raqqa was starting last summer with intensive bombing, they were able to escape ahead of that because now they're married to ISIS fighters, they have children. And the last known about them is that they escaped to this valley, which is on the border between Syria and Iraq, small little strip of land that still is kept by ISIS. And probably, if they're still alive, they're still there.
Nur sie sagt, sie hat Kontakt noch immer mit der Familie. Und die beiden Schwestern sind 2013 direkt nach Raqqa gegangen. Das war damals die Hauptstadt des Kalifats, des islamischen Kalifats. Und sind dort geblieben, haben geheiratet, haben Kinder, mit ISIS-Kämpfer geheiratet, haben Kinder. Und als im vergangenen Sommer das große Bombardement auf Raqqa begann, konnten sie offenbar fliehen in ein kleines Gebiet, das immer noch vom Islamischen Staat gehalten wird, an der Grenze von Syrien zum Irak. Und wenn sie noch leben, werden sie dort wahrscheinlich sein und ihre Kinder großziehen. Und ja, es ist ein erstaunlicher Weg, den diese Schwestern gemacht haben. Wie gesagt, Einwanderer, die aus Somalia kamen und also beide Schwestern eigentlich große Pläne hatten, als Frauen etwas zu werden. Die eine wollte Diplomatin werden und die andere, glaube ich, Wissenschaftlerin. Oder? Ja. Und das gehört für mich zu den erschütterndsten Erkenntnissen eigentlich, dass Frauen, die so in die Unabhängigkeit gegangen sind und so, so große Träume hatten, was sie selber werden wollen, dass die sich freiwillig in eine Situation begeben, in der sie keine Rechte haben, in der sie für Nachwuchs und Ernährung zuständig sind und alle Träume eines selbstbestimmten Lebens eigentlich aufgegeben haben. Gibt es dafür eine Erklärung? Haben Sie in Ihren Recherchen eine Erklärung dafür gefunden, wie das passieren kann? Dieser the switch from being actually a feminist person to succumbing to, you know, very traditional female roles.
I agree with most scholars on the field. They all say the same thing. There is not one explanation. Okay. There are many factors. Very different factors often, and some common factors. And I think for the sisters, it's interesting that they were, just as you say, very, they were bright girls doing well in school, knowing the Norwegian literature, the world literature. These were girls with engagement and ambitions. And I think that's important to know, because we see very often the foreign fighters as someone who's, you know, already escaped society. But it's interesting that when they meet extreme Islam and how they step by step go from ordinary schoolgirls to joining a total totalitarian ideology, and giving away their rights, but still seeing it as a liberation somehow, because they felt that Norway suppressed them in the way that Norway didn't allow them to wear all the full niqab. They didn't allow them to get out of the classroom five times a day to pray, or to, you know, to avoid all these school activities they couldn't do suddenly being extremists. So what started as a search, I think it started as a search for meaning. So it started, what was my goal in the book, because I think, I use logic when I try to understand something, and of course emotions, but here I wanted to try to find out what happened in the way that I could understand it, and that their trip seemed logical. And the logic in it is that it starts just with trying to find meaning. Like all teenagers may be looking for meaning of life, finding then for them Islam, and then going step by step. So the steps every day are not so big, but when every step go in the same direction, suddenly they end up on the border to Syria. Because they just switched way of thinking, but also switched what is normal, what is ordinary, what is
Das ist sehr interessant, was sie sagt. Sie sagt, sie ist einig mit allen Leuten eigentlich, die über Radikalisierungsprozesse forschen, dass es nicht eine Sache ist, die die Menschen radikalisiert, sondern eine Summe von ganz verschiedenen Faktoren. Und das Interessante ist ja, dass diese Mädchen, die sehr intelligent waren, die sehr gut in der Schule waren, die Literatur kannten, norwegische Literatur, Weltliteratur, ihnen das alles bekannt war, dass sie trotzdem das Gefühl hatten, sie werden unterdrückt. Und zwar, weil sie eben nicht den vollen Niqab tragen durften in der Schule, weil sie nicht fünfmal am Tag die Klasse verlassen durften, um zu beten. Und das wurde alles wahrgenommen als Unterdrückung. Weil ich ja wissen wollte, wieso gehen die aus der Freiheit in die Unterdrückung? Nein, in der Freiheit gab es Momente, die sie als Unterdrückung empfunden haben. Und dann sagt sie, dass jeder Teenager nach dem Sinn des Lebens natürlich fragt. Und so auch diese beiden Mädchen. Und der Islam dann eine gewisse Antwort gibt. Und sie sagt, dass es eben so kleine Schritte waren, die aber alle in dieselbe Richtung führen. Also es geht ja häufig in Teenager, die so verwirrt sind und in dieser Sinnsuche auch verwirrt sind, wo dann gehen sie mal hier hin und gehen mal dahin und so. Aber diese Mädchen gingen halt immer Schritt für Schritt in dieselbe Richtung und dann waren sie eben irgendwann an der syrischen Grenze angekommen.
And one factor which is very important is identity. Who am I? I see for most of the audience, you probably, you know, we all ask ourselves who we are, but there's one thing that most of us, as I see you, haven't needed to think of, and that is, do I belong here? Do I belong in Germany? Do I belong in Norway? Does my skin color, does it fit in? Do anyone dislike my skin color? And I think that if you have not been a Somali girl, I don't think any of us, neither me, can really know how it is. Is it no big deal or is it a big deal? And when you grow up as an immigrant in Europe, you can either be, you know, try to be as Norwegian or as German as possible, try to, you know, live by the... how to say, the standards, and just not question. Just try to blend in, even though you'll never blend in because you're brown. Or you can try to be, you know, be Somali, be, you know, Muslim, but still, you know, live by, how to say, European way of life or standards. Or you can do, like many youngsters do now, they don't stay with 2 feet in... as they did, you know, in a feet each in each culture. They take both feet into the Somali culture. Right. And they reject Norway. And they reject Europe. And their, what they look up to is just living according to the Somali and Islamic rules, and which is impossible in Norway, so they flee to Syria. They think Syria is an easy way out. They think it's an ideal state. Finally, I can live freely, leaving this country that suppresses me. So it's it's also like if you join a sect, you know, how your thinking slowly goes right over to this is ordinary. So I think it's a lot to do with identity and trying to find a place to belong as a young person. Yeah.
Identität ist natürlich das große Thema, um das es geht. Und ich glaube, es ist richtig, wir können alle nicht wissen, was es bedeutet, als somalisches Mädchen in Norwegen zu sein. Selbst wenn sie gut in der Schule sind, selbst wenn die Sprache kein Problem ist und so weiter, die Hautfarbe ist eben anders. Und wir wissen nicht, was das eigentlich bedeutet und wie es sich anfühlt. Und weil die Hautfarbe anders ist und weil natürlich die Norweger, so wie wir in Deutschland auch, anders reagieren auf eine andere Hautfarbe, anders auf Menschen reagieren, die anders aussehen als wir, ist die Frage, was machen wir damit? Oder was machen diese Menschen, was machen Menschen, die zu uns kommen, dann mit dieser Differenz sozusagen? Und es gibt halt die Möglichkeit, dass man mit einem Bein in der europäischen, in der norwegischen oder deutschen Kultur ist und mit der anderen in dem in der Kultur, aus der man kommt. Oder aber eben zunehmend, was wir ja sehen, zunehmend junge Menschen eben mit beiden Beinen in ihre Ursprungsherkunftskultur abdriften oder auch sich bewusst dafür entscheiden, dort zu bleiben. Und weil sie eben das Gefühl haben, dass sie mit ihren Werten, mit ihren Vorstellungen, mit ihren, mit ihrer Kultur bei uns keinen Ort haben. Dass sie bei uns den Ort finden, in dem sie unseren Standards entsprechend leben und ihre ganz unter den Teppich fallen. Und da sie das nicht wollen, eben anderswo hingehen. All right? So is there... I mean, this is a pretty grim outlook, I'd say. Is there anything we can do to keep them here?
Well, yes, it's. But we have to remember that I'm writing about the extremists. It's not the majority.
Yes, that's true.
So that is very important. When you read the book, some people get really scared because you might think that Islam is the way these girls think. At least for Norway, I don't know Germany that well, but Norway, the Muslim population in Norway scores quite high when it comes to integration and education and working participation. So that's always it's important to keep that in sight, that most young people from other cultures and religions do integrate and, you know, do accept the way of life. And but I was interested in the extremists because it's a growing trend, and it's such a violent trend, and their terror has changed Europe too. So it's in my books I try to understand whether it's Anders Breivik and his right wing terror. It's not up to me to judge either him nor the Islamic State. I'm there to put it to pieces, put it, you know, on a little glass plate and examine it, and for the reader to examine it so that the reader can, you know, judge. Like a book, as I said yesterday, a book can only have one reader, which is the judge. So if I do the judging for the reader, there's nothing left for you to think or imagine or put pieces together. So I just lay it open, and then I write my book very neutrally about the girls or about the guy here, the right winger and the extremist on the Islamic side, so that people will see something that they will not experience in their daily life, because most of you will not meet a terrorist, hopefully. But here they are for you to look at.
Sie sagt mir, wir müssen uns natürlich daran erinnern, dass die Geschichte der zwei Mädchen, der beiden Schwestern, ist wirklich eine Ausnahmegeschichte. Es ist ja, also die meisten Menschen, die zu uns kommen, integrieren sich, wollen das und gehen nicht gleich wieder weg. Also das ist eine Sache, die Extremisten sind eben doch immer noch die Ausnahme. Und sie sagt, es ist gar nicht an ihr zu richten über die Menschen, über die sie schreibt. Weder über die beiden Schwestern, noch über den Rechtsradikalen, der in Oslo, in Utøya, dieses Massaker angerichtet hat, sondern ihre Aufgabe ist es, auseinanderzunehmen, was passiert ist. Unter ein Mikroskop zu legen, die einzelnen Elemente, die zu diesen schrecklichen Ereignissen geführt haben. Und dann eine Geschichte zu schreiben, und dann ist es an uns, dem Leser, uns ein Urteil zu bilden. Weil das ist das, was man tut als Leser, dass man sich ein Urteil bildet. Wenn es der Autor schon gemacht hat, ist für den Leser ja nichts mehr zu tun. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Thank you so much. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch eine tolle Messe. Und einen Applaus für die Frau Seierstadt.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.